zur Bedeutung des Fernsehens in Russland. Das Fernsehen ist für die Menschen in Russland die Informationsquelle. Obwohl, muss man auch dazu sagen, die Zahl der Internet-User in Russland im letzten Jahrzehnt rasant angestiegen ist. So errang Russland im Jahr 2012, gemessen an der Gesamtzahl der Internet-User, also in absoluten Zahlen, es waren damals 60 Millionen, erstmals den ersten Platz in Europa. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Russland wesentlich mehr Einwohner hat als beispielsweise Deutschland. Dennoch ist es nicht das Internet mit seinen, vor allem auf Russland bezogen, im Vergleich relativ großen Freiräumen, das die öffentliche Meinung prägt, sondern es ist das staatliche russische Fernsehen. Die drei größten Kanäle in Russland sind diese hier, hier auch mit Logos. Die können in der ganzen russischen Föderation empfangen werden und sie haben sehr große Reichweiten. Und zwar der erste Kanal, das entspricht ungefähr, wenn man es auf Österreich herunterbrechen will, ORF 1, 99%. Dann das zweite Programm, ORF 2, wenn Sie so wollen, das heißt Rassia, der erste heißt Birwi Kanal. Also ich habe Ihnen die Kyrillica, dann die lateinische Umschrift und auch die Übersetzung an, also hier aufgeführt auf der Folie. Rassia Adin oder Rassia 1 hat 95% Reichweite und der dritte Kanal, der heißt NTV, der hat immerhin noch 75% Reichweite. Zum dritten ist zu sagen, dass das ein ehemaliger Privatsender war und der wurde dann in den 2000er Jahren unter Putin, also unter staatliche Kontrolle gebracht. Wie, das sage ich noch im Anschluss, also bald. Die Bedeutung des Fernsehens als Informationsquelle und die große Reichweite sind in einem engen Zusammenhang mit für Russland spezifischen Faktoren zu sehen, die das Fernsehen insbesondere gegenüber den Printmedien überlegen macht. Zeitungen spielen in Russland eine wirklich mittlerweile absolut kleine Rolle. Dazu gehören, also zu diesen Faktoren, die die Printmedien eigentlich so machtlos machen in Russland, dazu gehören, wie Sie sich vorstellen können, die Größe des Landes. Denken Sie an Transportwege und Zeitzonen. Russland hat 11 Zeitzonen. Das ist natürlich auch interessant in Bezug auf das Fernsehen, denn es wird in 4-Stunden-Rhythmus zeitlich versetzt gesendet. Also wenn im Osten die Nachrichten sind, ist es in Moskau morgen. So müssen Sie sich das vorstellen. Dann sind es natürlich auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Faktoren, während das im Zuge dieser Transformationsprozesse seit dem Ende der Sowjetunion, also die Sowjetunion zerfiel im Jahr 1991, sag's nur dazu für die, die es nicht wissen, und zwar sind das Fragen der Wirtschaftlichkeit und des Leseverhaltens, also auch das Leseverhalten Russland, die Sowjetunion galt als die Lesenation, also ein Klischeebild, Russen lesen Dostojewski in den U-Bahnen, das gibt es heute nicht mehr, das ist weggelöscht, also mittlerweile in der U-Bahn in Moskau schauen 99% auf ihre Handys. Gut. Und schließlich noch ein weiterer Faktor ist natürlich die Fragen der Distribution, was mit Fragen der Wirtschaftlichkeit natürlich zusammenhängt. Also die Distribution im Zeitungsmarkt ist zusammengebrochen nach dem Ende der Sowjetunion. Es war einfach zu teuer, Zeitungen in Moskau zu drucken und sie nach Kamtschatka zu liefern. Und abgesehen davon hat praktisch jeder Haushalt ein Fernsehgerät und kann Fernsehen, wie Sie hier sehen, empfangen. Aufgrund dieser hohen Reichweite war das Fernsehen nun auch jenes Medium, auf das die Putin-Administration von Anfang an setzte. Putin beginnt seine erste Präsidentschaft im Jahr 2000. Dabei ging es darum, die größten landesweit empfangbaren Sender, die in den 90er Jahren zum Teil privatisiert worden waren, wieder direkt dem Staat oder in einer anderen Konstellation regierungsfreundlichen Oligarchen und Konzernen zu überantworten. Im Jargon von Medien- und Politikwissenschaftlern ist daher in Russland ab dem Jahr 2000 von einer systematischen Gleichschaltung des russischen Fernsehens die Rede. Diese Gleichschaltung passierte gleich in den ersten Jahren von Putins Präsidentschaft, also im Jahr 2000 und 2001, das ging ziemlich schnell, und bedurfte der Entmachtung von zwei wichtigen Medienoligarchen, nämlich Boris Berezovsky, von dem Sie vielleicht gehört haben, der ist vor 2 Jahren in London verstorben, und Wladimir Kusinski, der in Israel lebt. Also beiden wurde nahegelegt, damals das Land lieber zu verlassen, und sie haben das auch getan. Hier nur kurz erwähnt, also zur Geschichte dieser Inanspruchnahme oder Unterwerfung des Fernsehens. Der erste Kanal hieß damals noch ORT. Der gehörte zu einem nicht unwesentlichen Anteil eben diesem Boris Berezovsky, und gekauft hat ihn Roman Abramowitsch. Den kennen Sie, haben Sie vielleicht auch schon gehört, der urlaubt immer wieder in Tirol. Ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, vor Jahren hat er es gemacht. Und Abramowitsch ist politisch, also dem Kreml, nahestehend. Dann Gazprom Media, das ist, also Gazprom sagt Ihnen auch was, das ist die Gasgesellschaft. Die haben eine riesige Medienholding, und die haben sich auch, also die haben sich mehrere Medien, auch Zeitungen, sagen wir mal, unter den Nagel gerissen. Hier ganz konkret geht es um den Sender NTV. Also NTV war wirklich ein für Russland sehr ungewöhnlicher, sehr fortschrittlicher, vollkommen neuer Sender mit einer vollkommen neuen Berichterstattung in den 90er Jahren. Die war ziemlich hart, sehr auch russisch, würde man sagen, naturalistisch. Also man hat dort Bilder gesehen, die man bei uns vielleicht nicht so sehen würde, also jetzt in den Nachrichten. Und auf diese Art und Weise, das war also der größte Skandal, also dass dieser Fernsehsender NTV mit seinem sehr direkten Journalismus, mit seiner nicht beschönigenden Berichterstattung von Gazprom Media übernommen wurde, und zahlreiche Journalisten haben dann auch gekündigt. Und schließlich der letzte, beziehungsweise der zweite in meiner Liste, der Fernsehkanal Rossiya. Der war immer staatlich kontrolliert und ist es nach wie vor. Es ist nur mittlerweile wirklich ein Riesending mit 80 regionalen Studios und auch mehreren Sendern. Also Rossiya hat zum Beispiel auch ein 24-Stunden-Nachrichtenprogramm. Vielleicht noch dazu, RTR sagt Ihnen vielleicht was, RTR Planeta, so hieß es bis vor kurzem, heißt möglicherweise immer noch so, ich weiß es nicht. Das ist das Programm, das auch über unser Kabelfernsehen empfangen werden kann. Auf Russisch natürlich, ist klar. Gut, das ist jetzt schon die nächste Folie. Der Kreml kann damit heute die Verbreitung politischer Nachrichten sowie von politischen und gesellschaftlichen Stimmungen über die wichtigsten Fernsehkanäle nahezu monopolartig kontrollieren. Es sei dazu gesagt, es gibt wesentlich mehr als diese 3 Kanäle. Also wenn man jetzt durch das russische Fernsehen zappt, dann hat man ungefähr 50. Und was natürlich vor allem passiert im russischen Fernsehen, ist wie bei uns Unterhaltung. Es ist eine Menge an Serien, auch eigenproduzierten Serien. Aber mir geht es hier um Nachrichten und um Informationsvermittlung. Wie wichtig und wirksam das Fernsehen für die Informationsvermittlung ist, zeigen Umfragen immer wieder. Und hier ist eine, nämlich aus dem Jahr 2014. Hier kann man sehr schön ablesen, wie viele Menschen ihre Informationen aus dem Fernsehen beziehen. Nämlich die Säule ist natürlich die größte, also mit über 80%. Dann sehen Sie, das Internet ist nicht ganz unbedeutend, aber das Internet ist breit. Also da finden sich unterschiedlichste Informationen. Sie sehen, wie unbedeutend Zeitungen sind, also die Printmedien. Und natürlich in Bezug auf die Ukraine-Krise ist auch der grüne Balken recht hoch, nämlich Informationen von Verwandten, Bekannten, weil die Ukraine-Krise in Russland deshalb so nahe an den Menschen war, weil es natürlich verschiedenste Verwandtschaftsbeziehungen und Ähnliches gibt. Das gibt es in Bezug auf Syrien nicht. Also man jetzt wird natürlich vor allem über Syrien berichtet. Was ich Ihnen noch ganz kurz vorstellen möchte, beziehungsweise was ich erwähnt haben möchte, ist Russia Today. Sie sehen hier das Logo, und ich nehme mal an, einige von Ihnen kennen diesen Kanal. Der sendet auch auf Englisch Live-Fernsehen, aber vor allem in Erscheinung treten also Berichterstattungen, Diskussionen und Ähnliches von RT, also von Russia Today, auf Online-Plattformen. Es handelt sich dabei um ein Medium, das nicht auf die russische Bevölkerung abgestellt ist, obwohl es auch das Ganze auf Russisch gibt, nicht deckungsgleich. Es gibt auch RT Amerika und RT Großbritannien, die beide Englisch sind, aber eben nicht deckungsgleich. Was das Medium will, ist alternative Nachrichten in Europa anbieten. Das wurde ziemlich ausgebaut, also erst 2005 gegründet. Es wurde dann sehr ausgebaut, sehr schnell ausgebaut. Im Moment sind es 22 Büros in 19 Ländern. Auf Deutsch ist das Medium seit 2014 präsent, seit November 2014 als Online-Plattform, wo Sie auch nicht Live-Fernsehen kriegen, sondern aber natürlich Nachrichtenbeiträge oder Nachrichtenformate, Sendungen. Dazu gibt es noch eine Dokumentationen-Plattform, also wo Dokumentationen zu sehen sind, unter anderem auch Tierdokumentationen, sowie eine Agentur für Video-News, also für audiovisuelles Informationsmaterial, unter dem Namen Ruptly oder Ruptly, wie immer das. Ich weiß nicht, wie sie die Abkürzung aufgelöst wird. So, Zielpublikum ist eben nicht Russland, sondern Europa plus Amerika und alles, was darüber hinausgeht natürlich. Sie beschäftigen ganz gezielt bei uns bekannte Journalisten, also ein Beispiel dafür ist Julian Assange. Und nach eigenen Aussagen haben sie eine Reichweite von 700 Millionen Menschen in 100 Ländern. Also mit dem haben sie wahrscheinlich schon Berührung gehabt, mit diesem RT. Gut, also das ist wirklich jetzt schon die nächste Folie. Jetzt werde ich dazu mehr ausführen. So, die Propagandakampagne 2014-15 gegen die Ukraine. Bereits mit Beginn der Protestbewegung am Kiewer Maidan im November, Dezember 2013 begann im russischen Fernsehen eine gezielte Kampagne, die den politischen Protest in der Ukraine als Massenunruhen darstellte. Jedoch erst nach den Olympischen Spielen, wenn Sie sich daran erinnern, in Sotschi, das war im Februar 2014, und deren Ende fällt fast auf den Tag genau mit dem Regierungswechsel zusammen, also als Viktor Janukowitsch, der damalige ukrainische Präsident, die Ukraine schlagartig verlassen hat. Also das fällt fast genau auf den Tag zusammen. Also erst nach den Olympischen Spielen, weil da war Fernsehen voller Olympiade, wird diese Kampagne sichtbar und wirksam. Explizit und implizit wurde in dieser Zeit ein Informationskrieg geführt, der in seiner Dichte, Aggressivität und im Zynismus, den viele der Akteure in den Medien an den Tag legten, neuartig war. Was das russische Fernsehen von Februar 2014 bis Februar 2015, also ungefähr dort beginnt das Ukraine-Thema wieder einfach nachzulassen, übermittelt wurde, war daher nicht mehr nur Information. Bei Information möchte ich nun betonen, ich gehe nicht davon aus, dass es eine Wahrheit gibt, denn die gibt es nicht. Es gibt verschiedene Standpunkte und die spiegeln sich natürlich in den Beiträgen und in den Medien, die über Ereignisse berichten, wider. Das ist überhaupt keine Frage. Es gibt also keine neutrale, objektive, wenn man so will, Berichterstattung. Und neutral könnte ein Ziel sein. Objektiv ist sehr schwierig zu erreichen. Also es wurden nicht nur Informationen, denn die wurden natürlich auch übermittelt, sondern vor allem Emotionen, das sieht man in dem, wie Beiträge gemacht sind, und auch gezielte Desinformation. Der Diskurs selbst, das heißt die Art und Weise, wie argumentiert wurde, also was auf einer logischen, rational-logischen Ebene vermittelt wurde, die fasst Michael Roig in einer Studie im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung in drei wesentlichen Annahmen oder Narrativen zusammen. Die zähle ich nur auf, damit irgendwie die Information über diese Ukraine-Krise also einigermaßen verteilt wird unter Ihnen. Das ist erstens, die Massenproteste in der Ukraine, also diese Demonstrationen am Maidan, die sind im Interesse des Westens durchgeführt worden, maßgeblich vom Westen mitfinanziert und mitorganisiert worden. Das war ein Punkt, der in den russischen Medien also immer wieder wiederholt behauptet wurde. Zweitens, bei den Ereignissen des Umsturzes am 21. und 22. Februar handelt es sich um einen verfassungswidrigen Umsturz und eine gewaltsame Machtergreifung. Oft waren auch dabei, das waren alles, sind eh alles Nazis. Und drittens, eine faschistische Junta, so wurden sie genannt. Das heißt, wenn man es noch weiter ausschmückt, also es gab ganz gezielte Namen für diese Menschen, Faschisten, Nationalisten, Bandera-Anhänger, Bandera war ein ukrainischer Nationalist, der mit den Nationalsozialisten kooperiert hat oder versucht hat zu kooperieren, ist dann aber gescheitert. Also Faschisten, Nationalisten, Bandera-Anhänger haben in der Ukraine die Macht an sich gerissen und bedrohen nun die russischsprachige Minderheit im Lande. Daran anknüpfend war auch immer wieder und ist auch heute noch von Genozid die Rede, also damals vor allem 2014, Und beispielsweise verwendet auch Wladimir Putin selber diesen Begriff, und zwar bei einer Pressekonferenz am 25.02.2015, also schon ein Jahr später, wo er sagt, die von Kiew gestoppten Gaslieferungen in den Donbass, also in diese Region, die sich gegen die Kiewer Führung gewendet hat, wenn man diese Gaslieferungen stoppt, dann kommt das einem Genozid gleich. Das sind natürlich immer Vergleiche, mit denen hier gearbeitet wird, aber es kommt natürlich sehr stark darauf an, was man dafür für Schlagworte verwendet. Neben dieser nun, also ich sage es einmal gelinde, einseitigen Berichterstattung arbeitet das Fernsehen mit einer Fülle an Effekten, die auf eine Emotionalisierung der Zuschauer und Zuschauerinnen abzielen. Diese Effekte werden sowohl auf der formalen als auch auf der inhaltlichen Ebene der Nachrichtenbeiträge gespielt. Wenn man sich die formale Gestaltung dieser Beiträge, vieler Beiträge anschaut, dann fällt auf Schnittfrequenz, sehr viele Handkameraaufnahmen, ein Sprecher, eine Sprecherintonation, die unglaublich viel Aufgeregtheit vermittelt. Sie werden das dann gut sehen und auch einschätzen können. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Sie kein Wort verstehen. Und natürlich auch Kriegsbilder, das ist klar. Also das würde ich alles als ganz gezielte emotionalisierende Effekte bezeichnen. Aufgrund ihres Inhalts emotionalisierend wirken natürlich vor allem Erzählungen, in denen es um Kriegsgräuel geht, die in der Ukraine verübt wurden. Und da gibt es ein schönes Beispiel dazu. In den russischen Medien, also jetzt nicht im ersten Kanal, kursierte beispielsweise eine Erzählung Ende Juni 2014, davon haben mehrere Sender berichtet, wo es hieß, dass im ukrainischen Dorf Saurovka Massentötungen stattgefunden hätten und diese wären von der ukrainischen Nationalgarde verübt worden. Diese Saurovka liegt im Gebiet, also im Donbass, im Gebiet von Donetsk. Menschen sollen dabei in Stücke gesägt worden sein, die Männer alle ermordet, die Frauen vergewaltigt. Genau diese Meldung, also das behauptet wer, der wird dann gefeatured in verschiedenen Medien, die hat sich schlicht und einfach als unwahr herausgestellt. Ich möchte nun auf eine andere Geschichte eingehen, die auch ziemlich bekannt ist und genau mit Falschinformationen, also einfach ein schönes Beispiel ist, wie Falschinformationen lanciert werden. Und zwar ist das Beispiel, das Sie hier sehen, vom 12.07.2014 im ersten Kanal, also das ist ein Screenshot, noch eine Bemerkung dazu, das für mich relativ rätselhafte ist, dass Nachrichtenbeiträge des russischen Fernsehens online sind. Ich weiß nicht, wie weit zurück, jedenfalls ist die ganze Ukraine-Krise online abrufbar, zumindest die vom ersten Kanal. Bei Rossija hat man zum Teil Probleme, dass es heißt, man kann aus unserer Region, also wenn ich von hier zugreife, nicht zugreifen. Das macht unser Fernsehen nicht, möchte ich betonen. Gut, also es war, wenn Sie hier schauen, das sind die Hauptabendnachrichten, die sind um 21 Uhr im ersten Kanal, die sind auch gestaffelt, in Rossija sind sie um 20 Uhr, in NTV um 19 Uhr. Es ist der dritte Beitrag. Und zwar geht es darin um Folgendes. Galina Bulschniak, das ist diese Frau, die Sie hier sehen, die schildert, die ist aus der Ukraine nach Russland geflüchtet, also aus dem Donbass. Es waren tatsächlich also viele Flüchtlinge um diese Zeit natürlich in Russland. Und die will beobachtet haben. Also eine Woche vor diesem Interview hat die ukrainische Stadt, hat die ukrainische Armee die Stadt Slawiansk zurückerobert. Also vorher waren dort Separatisten, es kam die ukrainische Armee und hat die zurückerobert, die Stadt. Und sie berichtet nun unter Tränen, dass Soldaten der ukrainischen Armee bei ihrem Einmarsch einen dreijährigen Jungen an einer Anschlagtafel am Hauptplatz, der groß ist, vor den Augen seiner Mutter gekreuzigt hätten. Diesen Beitrag möchte ich Ihnen nun gern zeigen, was ich aber tun muss. Also ich hätte Ihnen den Beitrag auch untertiteln können. Das habe ich aber zeitlich nicht geschafft, sonst würde ich das gerne verkleinern. Drum, ich glaube, es ist ausreichend, wenn Sie, so klein muss man es nicht machen. Okay, so können Sie es sehen wahrscheinlich, oder? Ich stelle das jetzt hier dazu. So, zunächst, das ist die Anmoderation dieses Fernsehbeitrags. Also das ist jetzt hier, ich greife jetzt auf den ersten Kanal zu. Das ist die Anmoderation und Sie, also wo sie dann zu Wort kommt.
Und Sie müssen mal jetzt. как раз тем временем датированная история, которую рассказала нам обитательница лагеря беженцев Ростовской области. Она говорила о публичной казни. Женщина называлась Галиной Славянской, матерью четырех детей, уроженкой Западной Украины. И недовольство родственников вызвало то, что ее муж ушел в ополчение. Разговор с Галиной оставил сложные чувства. Вы сейчас сами поймете, почему. Разум отказывается понять, как подобное вообще возможно в наши дни в центре Европы. Сердце не верит, что такое вообще возможно.
Also er sagt jetzt zum Schluss, sagt er, man glaubt es mit seiner Seele nicht, was da passiert, fast im Zentrum Europas. Sandra ist an Moderation und er stellt sie vor. So, und jetzt beginnt sie zu sprechen und sie sagt genau das.
С другой стороны, вот он, ее рассказ.
Центр города, это площадь Ленина, она с горисполкомом, с одной стороны, это единственная площадь, куда можно собрать всех людей. На площади собрали женщин, вообще-то потому, что мужиков больше нет, женщин, девочек, стариков, вот этих, и все. И это называется показательный пас. Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску Галине, прибили. Один прибывал, двое держали. И вот это все на маминых глазах. Маму держали, и мама смотрела. Вот это все, как ребенок истекает кровью, крик, вызов. И еще так взяли, вот туда надрезы сделали. Чтобы ребенок мучился, там невозможно было. Люди сознание теряли. А потом мама, после того, как 1.5 часа ребенок мучился, умер, вот это все происходило. А потом взяли маму, привязали до танка без сознания, и по площади 9 кругов провели. А круг площади – километр.
Вам особенно после этого интервью грозит большая опасность, правильно ли я понимаю?
Я как при... So, okay, ich glaube, das gibt eine Vorstellung, es geht noch ein paar Minuten weiter hier mit ihr, aber also mir geht's genau um diese Erzählung, dieses... dieses Vorfalls. Okay, also hier ist es noch einmal jetzt groß eingeblendet. Ein kurzer Kommentar zur Nachgeschichte dieses Beitrags. Also er wurde in den Hauptabendnachrichten am 12.07.2014 gesendet und löste sofortige Reaktionen aus. Erstens hat man sich von ukrainischer Seite dagegen verwehrt und die ukrainischen Nachrichten spielten natürlich diesen Beitrag in ihren Medien. Und zweitens haben ihn aber natürlich auch russische Journalisten, also es gibt in Russland sehr wohl noch eine Medienszene, die von der Art der Berichterstattung unabhängig ist, wenn sie auch relativ klein ist und immer kleiner wird, die haben auch reagiert. Man hat die Identität der Frau geklärt, was allerdings offen bleibt, ist, warum sie das tut, also warum sie diese Geschichte erzählt. Die Frau ist selber, man hört es am Akzent, also wenn Sie Russisch können, können Sie das zuordnen, das ist ukrainisch, also Westukraine, sie kommt aus der Karpatengegend. Sie ist die Ehefrau eines freiwilligen Kämpfers für die Separatistenbewegung im Donbass. Und dieser Ehemann, der war auch vormaliger Angehöriger der Berghut, das ist, war diese Spezialeinheit von Janukowitsch. Nach Recherchen ukrainischer Journalisten, also das habe ich im Internet gefunden, sollen ihre Eltern, also man ist dann, die Eltern wohnen in der, nach wie vor in der Westukraine, die sollen gesagt haben, dass sie wahrscheinlich das für Geld gemacht hat. Es ist aber, das möchte ich betonen, letzten Endes unerheblich eigentlich und auch nicht überprüfbar, was sie dazu motiviert hat, das zu tun, sondern was, ob sie bezahlt wurde, ob sie das freiwillig erzählt hat, woher sie diese Geschichte genommen hat, wie sie überhaupt auf die Idee kommt, dass ein 3-jähriger Junge hier gekreuzigt wird. Was zentral ist für Medien, ist, dass das erste Programm so eine Geschichte lanciert, ohne das zu überprüfen. Der erste Kanal, also diesen Beitrag gesendet haben, soweit ich das recherchieren konnte, haben offiziell erst im Dezember darauf reagiert. Also ein halbes Jahr später, das habe ich dazu gefunden, habe mir auch den Beitrag angeschaut. Und dabei haben sie gleichzeitig ein Ausweichmanöver und einen Gegenangriff gemacht. Nämlich in einem Nachrichtenbeitrag vom 21.12. Dort wird verlautet, dass es den Journalisten, den russischen Journalisten, weder damals noch heute möglich wäre, dorthin zu fahren, weil russische Journalisten also dort nicht mehr hin dürfen, die kriegen keine Akkreditierung. Und insofern könnten es russische Medien nicht überprüfen, ob das wahr ist oder nicht. Und dann wird sozusagen das Thema leicht geschwenkt und es heißt, dass Kinder im Krieg überhaupt leiden und dann kommen gleich Beispiele für leidende Kinder. Ist natürlich ein wunderbares Beispiel, also wie man weiter Emotionen schafft und vermittelt. So, nun zu medialen Mechanismen, Intentionen und Konsequenzen solcher Geschichten. Die Frage, die man sich nun stellen muss, oder die Fragen könnten lauten: Wie ist so ein Beitrag möglich? Wie kann das widerlegt werden, was die Interviewte behauptet? Was muss man tun? Und was soll mit diesem und ähnlichen Beiträgen bezweckt werden? Und was bedeutet das für die mediale Informationsvermittlung insgesamt? Und auf diese drei Fragen möchte ich nun eingehen. Zunächst, wie ist der Beitrag möglich? Also noch einmal zurück zur russischen Propaganda in Medien. Ich habe bereits angedeutet, dass man in Russland von einem Informationskrieg spricht. Dieses Begriffes bedienen sich sowohl die Propagandisten, also diese Linie, die Kreml-Linie vertreten. Und da gibt es einen sehr bekannten Mann, den habe ich hier, jetzt kann ich glaube ich wieder auf allgemein gehen, also der heißt Dmitri Kiselyov. Der moderiert eine Sendung im zweiten Programm, also in Rassia, und zwar die Nachrichten der Woche. Und der spricht ganz offen, also ab März, der ist ein Zyniker, er hat eine sehr auffallende Gestikulation und jemand, der unglaublich viel geschaut wird. Also er ist, und gleichzeitig steht er auch, also er ist auch der Chef dieser großen Nachrichtenagentur Russland heute, zu der auch Russia Today, also der Fernsehsender, gehört. Das ist also ein sehr mächtiger Mann. Gleichzeitig ist dieser Begriff des Informationskrieges aber auch in Publikationen eingedrungen. Also hier habe ich eine Publikation aus dem Jahr 2015, die so heißt: Staatliche Propaganda und Informationskriege. Also bei uns ist dieser Begriff des Informationskriegs, soweit ich weiß, soweit mir bekannt, wird er vor allem immer auf Russland bezogen. So, was hat es nun auf sich? Also die Autoren dieses Buches, das ist ein Lehrmittel, das ist nicht staatliche Propaganda, muss ich dazu sagen. Die sagen, ein Informationskrieg ist nach der Definition hochkonzentrierte Propagandakampagne, die darauf abzielt, ein Feindbild zu schaffen und die eigene Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das, wofür die Regierung kämpft, richtig ist. Also so definieren sie das, die Frage des Informationskrieges. Allerdings, wenn man sich den Begriff in einem anderen Kontext anschaut, also jetzt entstanden ist er in Amerika, nicht in Russland, und zwar in den 70er Jahren. Und das amerikanische Verständnis ist wesentlich breiter des Informationskrieges. Und zwar, was in Russland eher gemeint ist, ist psychologische Kriegsführung, währenddessen im amerikanischen Sinne das allgemein militärische Strategien auf der Basis von Informationstechnologien meint. Also psychologische Kriegsführung wäre dann sozusagen eine Untergruppe. Was man sich nun fragen kann, ist, gegen wen Russland diesen Informationskrieg führt. Jedenfalls führt Russland diesen Informationskrieg, also wenn man schon bei dem Begriff bleiben will, gegen ukrainische Medien und gegen alle jene Länder, die eine russischsprachige Bevölkerung haben. Und da sind wir jetzt schon in der EU. Denn also die Ukraine ist praktisch russischsprachig, das heißt auch in der Westukraine, wo man vielleicht mit Akzent Russisch spricht, versteht man Russisch. In der Ostukraine, also in diesen Donbass-Regionen, hat man natürlich also wirklich russisches Fernsehen geschaut und tut das wahrscheinlich heute noch. Aber auch in Lettland, Estland oder Litauen gibt es relativ große russischsprachige Bevölkerungsanteile. So, ich würde nun behaupten, auf die Frage, gegen wen führt Russland diesen Informationskrieg, dass es auch ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung ist und damit in letzter Konsequenz eigentlich gegen sich selbst. Aber darauf werde ich im Resümee dann noch näher eingehen. Oft bezeichnet wird das, was hier geschieht, auch als hybride Kriegsführung. Das heißt, die Einbindung von Massenmedien und von aktiven Maßnahmen im Sinne eines Informationskrieges in militärische Strategien. Auch dazu gibt es ein Papier aus dem Jahr 2014. Wie schaut das nun aus, also konkreter? Dazu drei Punkte. Die Fernsehberichterstattung in Russland wird von den politischen Machthabern, das heißt vom Kreml, beobachtet und überwacht. Bei wichtigen politischen Ereignissen liefert die Präsidialadministration, also das hört man bei uns auch immer wieder, das ist eine sehr wichtige Institution, für die Medien sogenannte Temniki, also Themenpläne oder Themen der Woche, nämlich an die Redaktionsleitungen der Fernsehsender. Und außerdem unterhalten Kuratoren aus der Präsidialadministration, die dafür zuständig sind, persönliche Kontakte zu den Leitern und Chefredakteuren. Also die werden auch nicht einfach so unabhängig bestellt. Ein weiterer Faktor, damit das Agenda-Setting, das heißt die Auswahl der Themen und die jeweilige Darstellung den Erwartungen von oben entsprechen, ist die Selbstzensur der Journalisten. Also Journalisten leisten da natürlich einen wichtigen Beitrag dazu und das ist das, was am schwersten sozusagen beobachtbar ist. Was man sagen kann, ist, es gibt einen überschaubaren Kreis an Experten, die im russischen Fernsehen auftreten. Kann man gleich hinzufügen, unter den internationalen Experten finden Sie vor allem österreichische FPÖ-nahe Politiker in russischen Medien. Unter anderem ein konkretes Beispiel, Ewald Stadler hatte ein langes Interview auf RT, ich glaube noch zur Ukraine-Krise, ebenfalls 2014. Er ist auch als Beobachter zu diesem Referendum auf die Krim gefahren. Und es gibt noch einen anderen Beitrag, wo ein Linzer, nämlich Felix Müller, auftritt in einem Beitrag, also das war 2015, in einem Beitrag zur Flüchtlingskrise. Das wurde natürlich auch von russischen Medien massiv gefeatured. Und dieser Felix Müller ist ein junger Typ in Trachtenanzug, der steht auf einem Linzer Hochhaus und kommentiert die Flüchtlingskrise so, dass er sagt, Amerika hat das ganz gezielt veranstaltet und schickt jetzt Flüchtlinge übers Mittelmeer, um Europa zu destabilisieren. Der tritt dort auf und das ist also auch ein Nachrichtenbeitrag im ersten Kanal. Und dieser Felix Müller ist offensichtlich ein Linzer und steht dem FPÖ-nahen Magazin InfoDirekt, heißt das, nahe. Oder vertritt es, also er arbeitet dort. Jetzt neben diesen Experten, Journalisten reden von 40 bis 50, die befragt werden für das russische Fernsehen, also jetzt innerhalb von Russland, gibt es auch sowas wie eine inoffizielle schwarze Liste. Man, das ist natürlich alles nicht bewiesen, das kann man nur rückschließen. Man sieht es aber, es gibt nämlich Menschen, die im russischen Fernsehen nie auftreten. Also ganz eine bekannte Figur ist Alexei Nawalny, von dem haben Sie vielleicht einmal gehört, ein Blogger, der ist ein Rechtsanwalt, der wurde auch angeklagt. Und den gibt es im Fernsehen nicht. Das heißt schon, dass das eine relativ andere Realität ist, als dann die tatsächlich. Man hat immerhin sehr erfolgreich vor 2 Jahren oder vor einem Jahr bei den Bürgermeisterwahlen für Moskau kandidiert und war auch relativ erfolgreich. Die Abläufe, die dort passieren, ich meine, es ist natürlich sehr schwer dazu, Informationen zu kriegen. Also es gab aber auf einer wiederum recht widerspenstigen Website, derer gibt es nicht wenige. Also das Internet ist wirklich eine andere Welt als das Fernsehen in Russland. Das macht es auch sehr spannend. Dort äußern sich also Journalisten, die das Fernsehen verlassen haben, zu dem, was passiert. Und dieser, also das ist ein Mitarbeiter der allrussischen staatlichen Fernseh- und Radiogesellschaft, WGTRK, das ist also diese Übergesellschaft, der Russland, der Sender Russland untersteht, der sagt Folgendes. Alle heiklen Fragen wurden im engsten Kreis besprochen, Bezug 2014, also Ukraine-Krise, und nicht auf den großen Redaktionskonferenzen mit 25 bis 30 Ressort- und Abteilungsleitern. Nach den Freitagsbriefings im Kreml, also der Kreml holt sich, die gab es damals, holt sich diese Chefredakteure in den Kreml zur Besprechung, kamen die Chefs zurück in die Sender, holten ihre engsten Vertrauten zusammen und hielten Besprechungen ab, zu zweit oder dritt. Sie legten die Kernthemen fest. Dann wurde alles nach unten weitergegeben. Die Politik im Sender war völlig undurchschaubar. Alles lief extrem verschlossen ab, keine offenen Diskussionen. Und dann geht es weiter, also noch einmal zu diesen Begriffen, über die ich schon gesprochen habe. Junta, Ukropi, Ukropi ist wirklich ein russischsprachiger Begriff, zusammengesetzt als Ukrainer und Europa, Ukropi sind, Ukrop ist auch der Dill, also wird mit Pflanzen in Verbindung gebracht, das sind sozusagen die Ukrainer, die europafreundlich sind, oder Banderovci, das Wort hatten wir schon, das sind diese Bandera-Anhänger. Diese Begriffe sollten die Moderatoren benutzen, die vor der Kamera stehen. Extra für sie wurden solche Formulierungen bei den Treffen im engen Kreis zurechtgeschnitzt. So, das ist also Punkt 1. Also was kann man dazu sagen, wie der Kreml relativ direkt auf die Fernsehberichterstattung zugreift? Zweiter Punkt, für die Fernsehpropaganda zentral, also in Bezug auf die Ukraine-Krise, ist eine durchgehende Rhetorik, wie auch in Informationssendungen, wie auch in Unterhaltungsprogrammen, wie zum Beispiel Talkshows. Da gibt es ein klares Freund-Feind-Schema. Gegner werden in diesem Schema zu Feinden, wobei häufig an historische Feindbilder bzw. Ereignisse angeschlossen wird. Es ist Ihnen sicher schon der Name Faschisten aufgefallen. Das hat natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Faschismus, also in Russland sind die Deutschen Faschisten, die Nationalsozialisten. Genozid ist so ein Beispiel. Oder auch, also es war Putins Formulierung bei der Pressekonferenz anlässlich des Anschlusses der Krim, da hat Putin das Wort Nationalpredatel, also Nationalverräter, geschöpft. Und Nationalverräter klingt wesentlich, auch von der Wortbildung her, also eine Kombination von zwei Hauptworten, klingt wesentlich deutscher von der von der Wortbildung als russisch. Was man auch dazu sagen muss, je drastischer und archaischer die Vorstellungen, umso stärker scheint der emotionale Effekt. Also hier das Beispiel des gekreuzigten Jungen. Eine dritte aktive Maßnahme im Rahmen des Informationskriegs sind die sogenannten Trolle. Von denen haben Sie wahrscheinlich auch gehört. Das sind Kommentatoren, vor allem jetzt auch in westlichen Medien, die unter Zeitungsberichten und ähnliches Kommentare schreiben. Und dass es derartige Institutionen gibt, davon hat eine unabhängige russische Zeitung bereits 2013 berichtet, nämlich von einer Agentur der Internetforschung. Und dort, also es gibt Institutionen in Moskau und Petersburg, wo diese Trolle Kommentare ganz gezielt schreiben. Die zweite Frage, die ich aufgeworfen habe, was tut man mit so einem Beitrag, wie kann das, was hier gesagt wird, der Unwahrheit überführt werden? Dass dieser Beitrag, also vom gekreuzigten Jungen, nicht der Realität entspricht, das heißt, dass das, was diese Frau sagt, sich eben nicht zugetragen hat, wurde bald nach der Ausstrahlung deutlich und auch deutlich gemacht. Und zwar sind zwei russische Fernsehjournalisten unabhängig voneinander in die Ukraine, in diese Stadt Slawiansk gefahren und haben dort, also was eigentlich für die Situation wahrscheinlich das einzig Mögliche ist, die Menschen befragt, was sie dort gesehen haben. Einer ist dieser Timur Alievski. Sie sehen hier also den Titel seines Beitrags, der heißt «Abuilli Raspiati Malchik». Gab es denn diesen gekreuzigten Jungen? Und das ist vielleicht auch noch zu erwähnen, es gibt einen Internet-Fernsehsender, der tatsächlich unabhängig ist und der heißt TV Rain oder Regen, Duscht auf Russisch. Und ein Fotokorrespondent von der Novaya Gazeta, die Zeitung, von der hört man natürlich auch immer wieder, das ist mittlerweile wirklich die einzige noch existierende unabhängige Zeitung mit unglaublich mutigen Journalisten, die investigativen Journalismus betreiben. Und also was Sie hier das ist einfach ein Screenshot von der Website, Sie sehen hier Anna Politkovskaya, die ist Ihnen vielleicht ein Begriff, die wurde 2006 ermordet. Und von dieser Zeitung, Neue Zeitung auf Deutsch, gibt es also nicht so wenige Journalistenmorde. Das heißt, er ist hingefahren, Jewgeni Feldmann, hat dort gefilmt und was er gemacht hat, ist also ganz wichtig, also ein bewährtes Verfahren. Er hat die Kamera eingeschaltet, ist diesen Platz entlang gegangen und er verwendet seine Synchronstimme, um eben Authentizität herzustellen, um zu sagen, ich mit meiner Stimme, meinem Aufnahmegerät bin nun an diesem Ort. Diese Aufnahmen, müssen Sie da wieder rausgehen, von Jewgeni Feldmann, die sind mehrfach auf YouTube zu sehen. Das schaut so aus. Ich spiele es nur ganz kurz ein, damit Sie das sehen.
Очевидцами того, о чем сообщил Первый канал. Здравствуйте. Буквально это было 2 или 3 дня назад, Первый канал.
Okay. Das ist genug soweit. Also er fragt dort die Leute, die auf diesem, Sie haben gesehen, relativ ein großer Platz. Es kann ja nicht sein, dass niemand in diesem Slawiansk so eine Tat wie die Kreuzigung eines Jungen und dann ist noch die Mutter an den Panzer gebunden worden, dass das niemand gesehen hat. Und niemand von diesen Menschen, er geht den Platz ab, nicht alle geben eine Auskunft, niemand bestätigt, so etwas gesehen oder von so etwas gehört zu haben. So, das Hauptproblem nun dieser Art der journalistischen Beweisführung besteht nicht darin, dass die Aussage der Interviewten durch die Gegenaussagen nicht hinreichend entkräftet wäre. Also das ist eigentlich klar, dass das kann nicht stattgefunden haben. Das Problem besteht in den Funktionsweisen der zeitgenössischen Massenmedien, die eine absolute Gegenwartskultur des Jetzt erzeugen und deren Effekte flüchtig sind. Das heißt, die Nachricht wirkt im Moment der Übermittlung und dann ist das Ziel erreicht. Also wenn die Nachricht beim Fernsehzuschauer, beim Russischen angekommen ist und der sich auf den Kopf greift, um Gottes Willen, was passiert da? Da koi ujas, also das ist einfach ganz, also viele haben sich so geäußert dazu, dann ist der Effekt erzielt und das Ziel ist erreicht. Das heißt aber, dass die Widerlegung natürlich dessen, was geschehen ist, die dauert wesentlich länger. Also man muss eine Beweisführung erbringen und selbst wenn sie glaubwürdig erbracht wurde, dann kommt sie bei den Rezipientinnen und Rezipienten nicht mehr an. Trotzdem, das ist traurig und gehört leider Gottes zu den Mechanismen. Trotzdem möchte ich ganz kurz sagen, es gibt eine Website von ukrainischen Journalisten unter der Führung von Evgeny Fitschenko. Und die stellen seit März 2014, bestücken sie diese Seite Stop Fake. Das sind die Beobachtungen von Journalisten. Das Material hier ist unterschiedlich, aber natürlich ist dieser gekreuzigte Junge auch dabei. Also es sind nicht alles tatsächliche Fakes, sondern es sind auch sehr stark verzerrte Nachrichten. Und also hier ist aufgelistet, wie viele Fälle in welchem Monat berichtet wurden. Und hier kann man auch hinklicken und sich das anschauen. Insgesamt aber möchte ich betonen, niemand scheint heute mehr Angst zu haben, dass jemand irgendeine Wahrheit unter Anführungszeichen erfährt, die er nicht erfahren soll. Und das war nämlich genau der Hauptgrund der wirklich strengen Zensur in Sowjetzeiten. Also in Sowjetzeiten gab es Zensur und da wurden Nachrichtenbeiträge also gezielt überwacht. So haben sie auf YouTube diese ganzen unterschiedlichen Wahrheiten, die beispielsweise zu diesem Fall existieren, quasi dokumentiert nebeneinander stehen. Nämlich, wenn Sie Galina Bryschniak eingeben, dann kriegen Sie den Fernsehbeitrag, dann kriegen Sie ukrainische Nachrichten, also schon zusammengeschnitten, genau auf diese Frage hin. Und es gibt aber auch noch ganz anderes Video, nämlich ein quasi Beweisvideo, dass das der Beweis ist für den Genozid oder ein weiterer Beweis für den Genozid in der Ukraine, ist der gleiche Beitrag. Hochgeladen von einem, also zu dem konnte ich nichts in Erfahrung bringen, irgendein Sir Michael. Und nämlich hochgeladen, komischerweise, genau am 12.07., also als der Beitrag gesendet wurde. Und das schaut so aus. Also hier steht drauf, ukrainischer Narzissmus, Materialien für ein zukünftiges Tribunal. So, und hier kommt dann unterlegt mit dieser Musik. Okay. Ich glaube, das ist hier mit der gleiche Beitrag in der vollen Länge, noch einmal aber mit dieser Musik unterlegt. Okay, so, ich komme nun, also erstens, ich merke, so viel Zeit ist nicht mehr. Also was will man bezwecken und was bedeutet das für die mediale Informationsvermittlung insgesamt? Dass diese Fernsehpropaganda wirksam ist, weiß man aus Umfragen, die regelmäßig durchgeführt werden und die eine extrem hohe Unterstützung im Jahr 2014 für Putin und für seine Politik zeigen. Beispielsweise 83% der Befragten machen tatsächlich im März 2014 den Westen dafür verantwortlich, was in der Ukraine geschieht. 88% sprechen für den Anschluss der Krim an Russland aus. Das hat natürlich wesentlich komplexere Gründe, warum das so eingeschlagen hat. Aber auch Putins Umfragewerte gingen in die Höhe. Die hatten ein Tief, nämlich vor der Ukraine-Krise, wo sie bei 65% waren, was immer noch extrem hoch ist. Und dann schnellten sie also konsequent in die Höhe, nämlich im März auf 72%, im Mai auf 63% und im Juli auf 86%, was eine unglaublich hohe Zustimmungsrate ist. Was auch eine Umfrage zeigt, ist, dass die Menschen trotz allem glauben, was im Fernsehen berichtet wird. Also da war die Frage, berichten russische Fernsehsender ihrer Meinung nach objektiv über die Ereignisse in der Ukraine? Und Sie sehen, das Blaue ist, ja, das ist schon in Ordnung und das ist einigermaßen objektiv. Propaganda über die Massenmedien, wie wir sie hier erleben, ist selbstverständlich nicht neu. Und wir assoziieren das Phänomen natürlich vor allem mit den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts. Ein paar Worte zum Sowjetsystem, denn die Frage drängt sich auf, ist das, was heute in Russland passiert, nicht einfach eine Fortsetzung dessen, was zu Sowjetzeiten passiert? also an Propaganda gemacht wurde, und sind nicht die Strukturen sehr ähnlich. Das Wichtige dabei ist, dass man, um Propaganda beispielsweise von PR, also Public Relations, zu unterscheiden, muss man einen Faktor damit so hinzunehmen, und das ist Ideologie. Ideologie zu verstehen als ausschließliche Wahrheit, also ein ganzes Gedankengebäude, das für sich in Anspruch nimmt, die einzig mögliche Sichtweise zu sein. Und so gesehen, genau in Bezug auf Ideologie, ist es fragwürdig oder kann man, glaube ich, nicht behaupten, dass das einfach eine Fortsetzung ist. Denn das russische System heute hat keine Ideologie in diesem Sinne, wie es die Sowjetunion hatte. Also diese kommunistische Ideologie, die war natürlich entsprechend gut ausformuliert. Und Ähnliches gilt auch für die mediale Informationsvermittlung. Und hier möchte ich einen ehemaligen Berater Putins zitieren, also eine graue Eminenz, Gleb Pawlowski heißt er. Der sagt Folgendes, also zum Wert, also zur Glaubwürdigkeit, den Informationen haben. Zum Unterschied zur Sowjetunion, also Russland im Unterschied zur Sowjetunion. Der sagt, selbst wenn die sowjetischen Propagandisten gelogen haben, dann waren sie doch sehr sorgfältig darin, zu beweisen, dass das die Wahrheit war, was sie da gezeigt haben oder was sie propagiert haben. Jetzt kümmert sich niemand mehr um die Wahrheit. Du kannst alles sagen und du kannst Realitäten erschaffen. Und an das ist das, was man hier zum Teil beobachten kann, sehr nahe dran, finde ich. Dieses Nebeneinander verschiedener Wahrheiten, wie sie es natürlich auch in YouTube haben, also die sind nebeneinander gestellt, das zeigt sich beispielsweise im Lancieren von Falschinformationen, wenn Sie an den Abschuss der Passagiermaschine MH17 am 17. Juli 2014 denken. Also anlässlich dieses Ereignisses kursierten verschiedene bis zur absoluten Absurdität gehende Versionen. Die Russen sagten, die Ukrainer haben sie abgeschossen. Die Ukraine sagte, das waren die Russen, die russischen Separatisten, die sie abgeschossen haben. Mittlerweile ist die Beweisführung abgeschlossen. Sie hat immerhin 2 Jahre gedauert. Es war neulich in den Medien. Mit einem relativ glaubwürdigen, glaube ich, oder klaren Resultat. Jedenfalls wurde auch zum Beispiel eingestreut, die Maschine wäre schon mit Toten geflogen und Tote wären bereits verladen worden und die wären dann also halt mit der Maschine abgeschossen worden. So, was will man mit sowas? Das ist natürlich nicht das russische, also das kam nicht im russischen Fernsehen, aber das ist ja parallel, das kursiert dann in den Medien. Ich würde ja mal sagen, das Nebeneinander von Wahrheiten und das Lancieren von Unwahrheiten ist in dieser Art von Medienpolitik unvermeidbar, wie gewollt. Was nämlich erzeugt wird, ist sowas wie ein postmodernes Chaos, wo Verwirrung und Misstrauen entsteht und das letzten Endes zur Unglaubwürdigkeit des Journalismus allgemein führt. Also es kommt dann der verwirrte Rezipient wird vielleicht am Ende sagen, es lügen doch sowieso alle, oder die Wahrheit wird man nie herausfinden, also speziell auf diesen Abschuss der Maschinen bezogen. Oder eben, es lügen unsere Lügen auch. Also das war im Jahr 2014, da habe ich so einen Vortrag gehalten, da war das unglaublich erhitzige Diskussion danach. Also da war nicht anhand von 2 Beispielen, weil das Gegenargument kam, aber die unseren lügen ja auch. Gut, nun zum letzten Fall noch kurz, der Fall Lisa. Also was hat das Ganze doch mit uns zu tun und vielleicht ist es nicht so weit von uns weg. Vom Fall Lisa haben Sie vielleicht gehört und an diesem Fall Lisa kann man recht gut zeigen, dass diese Art des Streuens oder des Umgangs mit nicht geprüften Informationen, wie wir es mal so nennen, dass es nicht themenabhängig ist, nicht situationenabhängig, sondern dass sich das ganz gut übertragen lässt, auch auf andere Themen. Zum Fall Lisa gibt es sogar einen entsprechenden Wikipedia-Eintrag, das können Sie nachlesen. Und bei diesem Fall geht es, warum er so viel mit dem gekreuzigten Jungen zu tun hat, hier geht es ebenfalls um eine sehr starke Geschichte und um sehr stark emotionalisierende Faktoren, nämlich um die Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens in Berlin. Und es passierte das Gleiche. Es wurden Informationen nicht geprüft, man hat nicht abgewartet, sondern hat es sofort an die Massenmedien verbreitet und auch ganz gezielt verteilt. Man hat mit diesem Fall Lisa, also das ist eigentlich der Punkt, wo deutsche Medien dann irgendwie verstanden haben, dass was in Russland ist, hat doch mit uns auch zu tun und wir sollten vorsichtig sein. Und das ist nicht ohne, was dort passiert. Es wurde nämlich, also dieser Fall wurde zum Anlass genommen, dass Demonstrationen in Deutschland stattgefunden haben, vor allem Pegida-Demonstrationen oder ähnliche rechtslastige Kundgebungen in mehreren deutschen Städten mit einer überschaubaren Menge an Demonstranten, aber immerhin. Und man hat die russische Diaspora gezielt einbinden können auf diese Art und Weise. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, in Deutschland, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber man kann von 6 Millionen Menschen in Deutschland derzeit ausgehen, die Russisch sprechen, also die Russisch als ihre Herkunftssprache haben oder als Zweitsprache, wenn es die nächste Generation ist. Und darunter sind natürlich auch diese Russlanddeutschen, also die nach Russland, nach Deutschland gekommen sind in den 90er Jahren vor allem. So, und die hat man also ganz gezielt angesprochen durch diese Kampagne und hat mobilisiert. Wobei natürlich der Anteil derer, die sich jetzt da aktiv beteiligt haben, überschaubar war. Der Fall ist sogar politisch bis an die oberste Ebene gegangen, nämlich der Außenminister Sergej Lavrov, den hören Sie auch immer wieder in den Medien, der hat bei einer Pressekonferenz gefordert, die deutschen Behörden mögen doch Auskunft geben, was da passiert ist in Deutschland. Das geht doch so nicht, 2 Wochen später. So, jetzt konkret zu diesem Fall. Also was ist der Inhalt dieses Falls? Der passt genau in die europäische Flüchtlingskrise des Jahres 2015. Und dieses Ereignis kam, also dieser Art der russischen medialen Berichterstattung, gerade recht. Es hat nämlich dazu gedient, dass man gezeigt hat, Europa ist am Rande des Chaos. Also das geht unter. Mit diesen Wellen in den russischen Medien hat man sehr oft das Wort Tsunami gehört. Also ein Tsunami an Menschen aus dem Süden kommt, da bricht da über Europa herein. Und was wird dort passieren? Also der Verlust der Identität und so weiter und so fort. Und diese, vor allem diese Metaphern auch der Flutwellen und der Flut, die kann man sehr gut bildlich auch wiedergeben. Also in den Beiträgen sieht man dann meistens, also sehr relativ schnell geschnitten, also Massen an Menschen, die irgendwo unterwegs sind, wobei natürlich nie dazu gesagt wird, woher diese Aufnahmen sind, aus welcher Zeit diese Aufnahmen sind und so weiter. So, auf dieser Grundlage aufbauend, also seit September 2015, kommt dieser Fall der 13-jährigen Lisa im Jänner 2016 in die Nachrichten. Wiederum erster Kanal, Hauptabendnachrichten. Zugetragen hat sich Folgendes. Eine in Berlin wohnende Schülerin, russischer Herkunft, was genauer weiß man nicht, also die Eltern Russland, Deutsche oder andere Russen, die in Deutschland leben. Diese 13-jährige Schülerin Lisa war 30 Stunden abgängig. Und was in diesen Stunden geschehen ist, das wurde dann in dem Nachrichtenbeitrag des ersten Kanals von der vermeintlichen Tante, wir wissen nicht, ob es die Tante wirklich ist oder nicht, also von einer Frau, wurde das wie folgt beschrieben. Das Mädchen wurde auf dem Weg zur Schule von einem Mann, der kaum Deutsch sprach und wahrscheinlich aus dem Nahen Osten kam, das sagt sie. In deutschen Zeitungen sind alle ungenau. In deutschen Zeitungen schreibt man dann Südländer, sagt sie aber nicht, weil im Russischen gibt es das Verständnis von Südländern natürlich nicht. Für uns sind es Südländer, wenn sie aus dem Nahen Osten kommen. Also sie wurde von einem Mann ins Auto gelockt, wurde in dessen Wohnung gebracht und dort wurde sie von 3 Männern pausenlos vergewaltigt und dann auf die Straße geworfen. Also das so heißt es in dem Nachrichtenbeitrag. Und die Vergewaltiger waren offensichtlich Migranten. Die Frau sagt, also irgendwelche von den Zugereisten. Und der Fernsehbeitrag ist aber so gestaltet, dass relativ eindeutig, es müssen Araber sein, es müssen Flüchtlinge sein, also das wird genau in diese, also durch den Schnitt und durch die Aussagen, die dort getroffen werden sind, wird genau diese Spur gelegt. So, zentral in diesem Beitrag ist natürlich nun neben dieser schockierenden Geschichte und einer gezielten Hetze gegen Migranten, das ist es auch, also nämlich auch in Deutschland durch die Publikmachung dieses Falles, der Vorwurf gegen die deutsche Polizei. Man hat nämlich der deutschen Polizei vorgeworfen, ist auch alles in dem Beitrag drinnen, sie würde diesen Fall totschweigen, der würde nicht veröffentlicht werden, weil das wäre politisch nicht korrekt. Und man hätte Lisa sogar gezwungen, das sagt der Onkel dieses Mädchens, also einen Onkel gibt es auch, gibt die Tante, gibt den Onkel, der sagt, dass man sie gezwungen hätte, also das Mädchen zu sagen, sie hätte das freiwillig gemacht. So, und jetzt zeige ich Ihnen den Beitrag. Da gibt es wiederum eine Anmoderation, die relativ aufgeregt ist. Da wird unglaublich viel vermischt. Also der Beitrag beginnt damit, dass in Österreich, Österreich hat das Schengen-Abkommen aufgekündigt. Also so beginnt der Beitrag, auch schon in der Anmoderation. Und dann sagt die Sprecherin aber, dann geht es fließend über, also sie sagt, Es sind Zeugnisse aufgetaucht, dass in Deutschland Migranten begonnen haben, Minderjährige zu vergewaltigen. Also das ist dann schon natürlich nicht mehr der individuelle Fall, sondern das passiert allgemein. Die Bürger des Landes sprechen davon, dass die Verbrecher straflos bleiben und dass alles erlaubt sei. Und das sei nun die neue Ordnung in Deutschland. So, ich zeige Ihnen den Beitrag, da habe ich jetzt keine Übersetzung dazu. Ich werde es vielleicht stoppen und ein bisschen kommentieren, weil da ist schon, also da der einzelne Wortlaut, der hat schon, also ja, es ist schon interessant, also wie Sie das hinkriegen. Noch eine Anmerkung, diese Geschichte wurde dann natürlich in Russland von Medien breit lanciert und RT Deutschland hat das auch sehr breit gefeatured. So, jetzt, das ist das letzte Beispiel, das ist also 16. Jänner 2016, Sie sehen, der erste Beitrag in den Hauptabendnachrichten.
Беспрецедентное решение канцлера Австрии. Страна ЕС временно приостанавливает действие Шенгенского соглашения и вводит тотальный контроль на границе. Всех мигрантов будут проверять поголовно и не имеющих права.
Also das ist jetzt alles noch über Schengen.
Премьер-министр Баварии выдвинул ультиматум канцлеру Ангеле Меркель. Если в течение двух недель власти не обеспечат порядок на немецкой границе, он подаст иск в Конституционный суд. И появились свидетельства, что в Германии...
Jetzt kommt, also bisher war Schengen, jetzt kommt... die Vergewaltigung der Minderjährigen. So, das ist der Korrespondent und der berichtet sozusagen vom Schauplatz und erzählt jetzt die Geschichte. Lisa ist zum Bus gegangen, hier sieht man den Bus und ist verschwunden.
Она села в автобус в 6 часов 42 минуты. Ехала до станции S-Bahn Malsdorf, это городская электричка, но в вестибюль станции девочка так и не зашла. Лиза исчезла, и найти ее смогли лишь через сутки.
О том, что с ребенком произошло, нам рассказала тетя Лизы Марина. Родители и сама девочка в глубоком...
So, und jetzt kommt also zuerst die Darstellung, sie war weg, sie war verschwunden, und darüber, was passiert ist, spricht nun die Tante.
В шоке, по словам Марины, доверчивостью племянницы воспользовался иностранец, похожий на уроженца Ближнего Востока. По-немецки едва говорил.
Он подошел, сказал, что он может ее довести до школы. Она села в машину. Когда она села в машину, она увидела, что он там не один.
Семья боится из-за огласки в прессе. Ребенка в отместку может отнять социальная служба. Марина сперва даже не хотела показывать своего лица. Но затем решила, если бояться, такое произойдет еще с чьим-то ребенком.
Ребенок рассказывал, что в квартире стояла...
Он говорит, что он боится, это gefährlich, so aufzutreten, aber bevor das noch x-mal passiert, sagt sie das lieber. Und sie erzählt jetzt eben, was da passiert ist.
Kann nach Arbeit immer drauf nach Hause gehen. In der квартире больше ничего не было. То есть все, они ее кинули на кровать и совершали свои деяния.
То есть, а кто были эти люди? Сколько их было?
Их было три человека. Они были из приезжих.
Через 30 часов Лизу, по словам тети, избитую и изнасилованную, выбросили на улицу. В районе Берлина-Марцан сегодня прошел стихийный народный сход. У входа в С-Бан собрались представители русскоязычной диаспоры. Многие Лизу знают лично.
А я каждый день эту ребенка видел.
Also jetzt kommt schon diese Volksmenge, die da auftritt und die dagegen protestiert, was da passiert. Und sagt jetzt, kennt dieses Mädchen, diese Lisa, seit sehr kleines Kind ist. Und dann treten noch andere auf.
Also сидели вчера, я в ужасе были вообще. Насилуют девчат, детей. У меня нет, у меня два сына. Но ведь не важно, что произошло с этой девочкой, она там недалеко от нас живет. Меня это, честно, очень сильно тронуло. Если так, то мы на насилие будем отвечать насилием. По-другому никак.
Женщины напуганы, говорят, теперь будут отводить...
Also wenn so ist, dann müssen wir auch mit Gewalt drauf reagieren. Also sagt er, zwei Söhne, betrifft ihn soweit nicht, aber die... Geschichte ist absolut
beeindruckend.
So, hier haben Sie eindeutig die Steigerung. Jetzt weint wieder eine Frau. Sie ist auch eine Mutter, hat eine 14-jährige Tochter und die geht Mima heim, sagt sie. Aber Sie fragen jetzt auch, was ist das Heim? Beim Asylantenheim vorbei. Die geht beim Asylantenheim vorbei. Und sie fürchtet sich natürlich ganz schrecklich, was da passieren könnte.
А им это приют для беженцев.
По словам родственников Лизы, полиция попросту отказывается искать преступников. Дядя девочки рассказывает всем, как его племянницу, а она несовершеннолетняя, стражи порядка 3 часа допрашивали без родителей и сотрудника социальной службы. А затем якобы даже не стали открывать уголовное дело.
Полиция покрывает их.
So, und er ist jetzt der Onkel, der vermeintliche, und er sagt, die Polizei mischt sich nicht ein. Also die Polizei macht da nichts dagegen und zwingt sie noch, die Lisa die Unwahrheit zu sagen. Die
Polizei вчера надавила на ребенка и заставляли ее говорить, что она сама этого хотела. Что она, наверное, совратила этих бедных мужчин. Да, да.
Da
ist auch ganz interessant, das ist nicht einmal die deutsche Polizei, haben Sie gesehen, also hinten schreibt irgendwas. Ich habe es zugeordnet schon gehört, es ist entweder Finnland oder sonst
was. Произошедшее с Лизой не единственный случай. На этих кадрах один из так называемых новых немцев, он уже интегрировался в языковую среду, хвалится перед друзьями, рассказывая об изнасиловании несовершеннолетней, который, судя по всему, сообщниками похитил. Перевод мы смягчили, чтобы чудовищное признание можно было показать в эфире.
Нас было 7 вместе с ней, 2 на полу.
Das Interessante ist, ist das, das ist jetzt auch schon der Höhepunkt, danach kommt noch einmal Versammlung. Dieses wird auch eingespielt. Sie sagen zwar offen dazu, das ist nicht bewiesen, was man da sagt, aber das haben sie gefunden. Diese Anonymous-Kollektiv deutsche Webseite, die steht also rechten Bewegungen sehr nahe, hat Verlinkungen zum rechten Medium Kompakt und hat eigentlich mit dieser internationalen Anonymous-Bewegung nichts zu tun. Und hier wird dieses Video zitiert, wo also ein Mann offensichtlich entsprechender Herkunft, also sie sagen Nowy Niemiec, also ein neuer Deutscher, der brüstet sich hier damit, dass er ein Mädchen vergewaltigt hat und das wäre eine Jungfrau gewesen. Also man hört es ganz leicht, das Deutsche. Aber es wird russisch kommentiert und der russische Kommentator sagt noch, wir geben das nicht direkt wieder, sondern wir müssen es abschwächen, weil das so brutal ist, was der da sagt. Und dieses Video, also das wurde natürlich von russischen Medien durchaus, also auch selber analysiert, was da gesendet wurde. Das Video hat überhaupt nichts zu tun mit der Flüchtlingskrise. Das ist nämlich kursiert im Netz seit 2009. So, nun noch eine Anmerkung zu den Recherchen der deutschen Polizei. Also der Fall ist dann irgendwann geklärt worden. Es hat allerdings gedauert. Und circa 2 Wochen später hat die deutsche Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass Lisa wegen schulischer Probleme und aus Angst vor den Eltern einen deutschen Bekannten aufgesucht hat und dort die 30 Stunden verbracht hat. Das scheint sehr glaubwürdig zu sein, denn man hat die Mutter befragt, man hat den Bekannten selbst befragt und auf die Spur ist man durch die Auswertung von Handydaten gekommen. Sie hat offensichtlich selbst zunächst einmal diese Geschichte erzählt. Auch sexueller Kontakt habe keiner stattgefunden, was auch irgendwie medizinisch nachgewiesen wurde, was aber sehr wohl, also das liest man dann auch noch nach, also was aber sehr wohl ein Fall, also bezüglich jetzt sexuellen Kontakt sein dürfte, ist, dass die Staatsanwaltschaft gegen 2 20 Jahre alte Männer ermittelt, die mit ihr sehr wohl sexuellen Kontakt gehabt haben sollen, aber schon 2 Monate vorher. Und diese Vermittlungen gehen deshalb, weil Lisa minderjährig ist. Ein Problem dieser Geschichte war natürlich auch, dass dieses arme Mädchen Lisa plötzlich diese Öffentlichkeit bekommen hat, was man sich auch nicht unbedingt wünschen muss. Gut, nun ein Resümee und dann lasse ich es nämlich. Da zitiere ich einen russischen Journalisten, Andrei Archangelsky. Das ist auf der Website des Carnegie Centers Moskau, also natürlich wieder eine nicht-russische Institution. Am 24.04.2016 ist ein Artikel veröffentlicht worden von ihm, der ist in deutscher Übersetzung Kollektiver Wahnsinn, ein Kollektivporträt des Propagandisten, der ziemlich kurz gefasst, das auf den Punkt bringt, wie man das Ganze, also diese Propaganda einschätzen kann und was sie eben für Folgen für die russische Bevölkerung hat. Hier heißt, die Propaganda in den russischen oder russländischen, wenn man es korrekter sagen möchte, Medien, wie wir sie heute kennen, hat im März, April 2014 ihre endgültige Form angenommen. Nach 2 Jahren kann man sagen, sie hat die Welt nicht verändert, worauf sie in erster Linie ausgerichtet war. Für den Westen, der eine Kultur des Pluralismus pflegt, bleibt selbst eine radikale Rhetorik nur ein Standpunkt unter vielen anderen. In Russland selbst aber, unter den Bedingungen monopolisierter Massenmedien, führte die Fernseh- und Radiopropaganda zu einem Nebeneffekt, nämlich zu einer Neurotisierung der Bevölkerung. Also so viel zu eine Antwort auf die Frage, gegen wen vielleicht dieser Informationskrieg auch geführt wird. So, und jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit, bleibt nicht mehr viel Zeit für Fragen und Diskussionen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.